ganze Dank ist ja die Frage, wie sieht das denn aus? Wie danken wir denn? Wie machen wir das? Erntedank. Erntedankfest, Erntedank feiern. Also in Israel war das ja so, wann wurde da Erntedank gefeiert? Weiß das jemand? Vorsicht, Fangfrage.
Dreimal,
genau. Einmal zum Passa. In Verbindung mit dem Passa war nämlich das Wochenfest, das Fest der ungesäuerten Brote. Da sollte die Erstlingsgabe der neuen Ernte gebracht werden in den Tempel. Und man durfte erst von der neuen Ernte essen, wenn man die Erstlingsgaben in den Tempel gebracht hatte. Und das war ja anders als bei uns heute. Also ich denke, manches Jahr, da waren die Vorräte dann doch ein bisschen knapp geworden. Und vor allen Dingen, es war alles abgelagert, es war alles alt. Jetzt gab es endlich was Neues, endlich was Frisches. Und man musste noch warten. Also man sollte wirklich warten mit dem Essen dieser neuen Gaben, bevor das erste an Gott gegangen war. Dann das Wochenfest, hatte ich mich eben versprochen, also so um Pfingsten rum. Also Pfingsten war, das Pfingstwunder geschah an diesem Wochenfest. Das war so ein Fest mitten in der Ernte. Und da konnte und sollte jeder mitbringen, was er auf dem Herzen hat, als Opfer für Gott. Jeder jüdische Mann sollte zu allen drei Festen nach Jerusalem kommen. Ja, also auch mitten in der Ernte. Ich weiß nicht, ist hier noch jemand in der Landwirtschaft? Mitten in der Ernte für eine Woche zu einer Glaubenskonferenz nach Jerusalem? Kann mir vorstellen, dass das eine ganz schöne Herausforderung war. Und dann eben so ähnlich wie bei uns das Erntedankfest am Ende der Erntezeit verbunden mit dem Laubhüttenfest. Also die Feste hatten immer zwei Bedeutungen, mindestens, sie hatten mehrere Bedeutungen, das lassen wir jetzt mal so auf Seite. Aber diese drei Feste hatten mit der Ernte zu tun. Also drei Feste. Und ein Satz, den habe ich noch so im Ohr, der war: Kommt nicht mit leeren Händen vor euren Gott. Bringt was mit. Im Frühjahr und im Herbst waren die Opfer vorgeschrieben, im Sommer, in der Mitte, war das jedem überlassen. Erntedank hat also immer auch was mit dem zu tun, was man mit dem tut, was man hat. Und dadurch bin ich auf, oder ich muss gestehen, auf den Predigtext von heute bin ich gestoßen, weil er in den letzten Tagen irgendwann mal in der Losung war. Meist ein paar Tage mehr, ein paar Wochen vielleicht schon her. Und ich habe gedacht, das ist doch ein Erntedanktext. Und zwar Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Kelter von Most überlaufen. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Das heißt, wir kennen ja Ehre Vater und Mutter aus den 10 Geboten. Das hat auch was ganz Materielles. Das heißt nämlich ganz konkret, kümmere dich darum, dass die, wenn sie alt sind und nicht mehr für sich selber sorgen können, versorgt sind. Es war also nicht jetzt, dass man höflich und nett ist und dass man ihnen immer die Hand gibt oder irgendwas anderes oder geschweige denn immer tut, was sie sagen. Als Kind oder Jugendlichen ist das sinnvoll. Als Erwachsener muss man irgendwann seinen eigenen Weg finden. Und ich weiß noch, die Diskussionen, die wir hatten in der Jugend, schaut mal, jung ist eine Weile her. Also damals im Jugendkreis, wie ist das Ehre, Vater und Mutter? Und wir hatten ein Paar dabei, die kamen nicht aus gläubigen Elternhäusern. Was heißt denn Ehre, Vater und Mutter, wenn die Eltern gegen den Glauben sind? Und heute würde ich sagen, achte sie, ehre sie, aber in dem Fall musst du ihnen nicht gehorchen, sondern da geht Gott. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen, auch als den Eltern. Und hier wird das ganz deutlich gesagt, ehre den Herrn, also nicht die Eltern, hier geht es, ehre den Herrn mit deinem Besitz. Ich habe eben gesagt, dass es auch in Mosebüchern heißt, komm nicht mit leeren Händen vor deinen Gott, hier ehre den Herrn mit deinem Besitz. Was machen wir mit dem, was wir haben? Und wir haben alle mehr oder weniger. Im Vergleich zu Menschen in anderen Ländern gehören wir zu den 2% der reichsten Menschen dieser Welt. Was tun wir mit dem, was wir haben? Und es spielt auch gar keine Rolle, ob wir viel haben oder wenig haben. Was tun wir mit dem, was wir haben? Und Salomo sagt hier in den Sprüchen, ehre den Herrn mit deinem Besitz. Das heißt, das, wie ich mit dem umgehe, was ich habe, soll Gott die Ehre geben. Und jetzt mal ganz praktisch. Wenn Leute beobachten, also seid euch ja hoffentlich im Klaren, eure Nachbarn beobachten euch ganz genau, spätestens als sie wissen, dass ihr fromm seid, dass ihr in die Gemeinde geht. Und die beobachten auch, was ihr mit eurem Besitz macht. Mit dem Auto, mit dem Häuschen vielleicht, mit der Wohnung, mit der Kleidung. Und wenn die das jetzt so beobachten, fangen die darüber an, über Gottes Größe und über Gottes Großzügigkeit zu staunen? Kann ich ja jetzt nicht beurteilen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich die Predigt nicht in der eigenen Gemeinde halte. Ich muss das ja jetzt gar nicht beurteilen. Und ich kann das auch nicht beurteilen. Aber sollte jeder sich mal selber fragen, wenn andere jetzt beobachten, wie ihr mit dem umgeht. Also es sind ja manchmal verrückte Sachen. Ja? Also hat mal jemand erzählt, der war mit einem Moslem im Gespräch über den Glauben und stellt seine Aktentasche auf den Boden. Plötzlich war das Gespräch zu Ende. Der Moslem hatte mitgekriegt, in der Tasche war seine Bibel. Er hat die Bibel auf den Boden gelegt und damit konnte mit seinem Glauben ja nichts los sein. War die Schlussfolgerung dieses Moslem. Das konnte der natürlich nicht wissen. Das hat er gelernt in dieser Situation, der das erzählt hat. Aber an vielen Stellen können andere das sehen. Sind wir großzügig? Mit dem, was wir haben und mit dem, wie wir damit umgehen. Letztens sagte mal jemand in der Predigt, die ich selber gehört habe, Liebe hat immer was mit Großzügigkeit zu sein. Schatz, ich hab dich ja lieb, aber von mir kriegst du nichts. Hat das schon mal jemand gesagt in der Verliebtheitsphase? Glaub's nicht. Vermute mal eher nicht. Ja, Liebe ist immer großzügig. Und wenn der Kern unseres Glaubens Liebe zu Gott und zum Nächsten ist, dann muss ich das einfach auch zeigen, indem wie wir mit Dingen umgehen. Hier ist es jetzt wirklich mal der Besitz. Ich meine, dazu zählt sicher auch Zeit. Dazu zählt Aufmerksamkeit. Das könnte man ganz groß erweitern. Ich will das aber mal gar nicht so weit erweitern, sondern hier redet Salomo tatsächlich vom Besitz. Das kann man natürlich sagen, der hat gut reden, der hatte mehr als genug. Er ist ja legendär, der Reichtum des Salomo. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Sondern es geht einfach um meine Einstellung zu dem, was ich habe. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Da wird es ja noch kniffliger. Ich meine, ich bin davon überzeugt, dass viele das ja auch tun, aber was geben wir? Geben wir zum Beispiel dem Zehnten, wobei, Vorsicht, der Zehnte ist neutestamentlich kein Gesetz mehr, sondern Richtschnur. Wir dürfen auch den Fünften geben. Jetzt lachen alle, die mathematisch ein bisschen, der Fünfte ist das Doppelte, also in 20%. Nein, also es ist kein Gesetz. Einer meiner Vorgänger in der vorletzten Stelle, der sagte oft, im Neuen Testament gehören wir ganz mit allem, was wir haben, Gott. Und Großteil davon dürfen wir trotzdem für uns benutzen. Aber trotzdem, ist ja mal egal, geben wir einen festen Betrag, wo wir sagen, ich sage jetzt mal den Zehnten, und der geht weg, sobald mein Einkommen da ist. Der ist erstmal, der ist von vornherein geblockt. Das ist für Gott. Das ist weg. Das ist so eine, ja? Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Ich finde das manchmal herausfordernd. Ich finde das manchmal gar nicht so einfach. Aber mir hat das Bild von dem anderen Prediger da wirklich geholfen. Ich will doch Gott lieben. Wollt ihr doch auch, oder? Wir wollen doch Gott lieben. Und wir wissen uns von Gott geliebt. Und da, wo wirklich Liebe ist, da fange ich nicht an, in erster Linie zu rechnen und zu gucken. ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe, aber ich habe nach meiner Ausbildung noch Zivildienst gemacht und da hatte ich ja nun wirklich nicht viel Geld. Ich hatte eine Dienstunterkunft, deshalb das kriegte ich schon mal nicht ausbezahlt und war also relativ wenig und ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, meine Frau, meine heutige Frau, meine damalige Verlobte, finanziell noch zu unterstützen. Und das war kein Aufwand, das habe ich gerne gemacht. Da habe ich nicht jeden Monat gerechnet, kann ich oder kann ich nicht und geht das oder geht das nicht. Die war damals noch im Studium und da ist was dran. Und wie sieht das mit unserer Gottesbeziehung aus? Zeigt sich meine Liebe zu Gott auch in meinem Portemonnaie? Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheune mit Überfluss füllen und deine Kelter mit Most überlaufen. Ganz konkret, ganz praktisch. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich das nicht selber vorbereitet hätte, käme bei mir jetzt ganz schnell so ein Aber. Aber das ist doch Altes Testament. Diesen materiellen Segen in dieser Form, das ist doch nicht mehr neutestamentlich. Und das Argument ist nicht mal ganz falsch. Denn im Neuen Testament sieht Segen tatsächlich oft anders aus als dieses ganz Materielle. Aber ich habe mir dann einen Lehrtext dazu ausgesucht. Ich weiß nicht, ob der tatsächlich auch in der Losung dazu stand, aber mir kam er dazu. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Da geht es um Kleidung und Essen, also um diese ganz praktischen Dinge, die wir zum Leben brauchen, ja, die nötig sind. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, kümmert euch nicht darum, macht euch keine Sorgen um eure Kleider, um euer Essen, um euer Auskommen, sondern trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Das haben wir also im Neuen Testament auch wieder. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, war im Alten Testament. Jetzt im Neuen eigentlich die Sache, stellt wirklich Gott an die erste Stelle. Und das ist schwer. Ich glaube, in jedem Lebensalter und in jeder Phase ist das nicht leicht. Das fing in der Schule an, wenn montags Leistungskursklausur war und das Wochenende über hatten wir Chorwochenende, was ja auch Üben für den Dienst war, nicht nur Spaß an der Freude. Was mache ich? Sitze ich zu Hause und lerne oder fahre ich mit auf die Chorfreizeit? Das hat sogar ein bisschen bei uns damals Spannungen gegeben. Die einen haben so entschieden, die anderen haben anders entschieden. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ja, oder irgendein anderer Einsatz, was weiß ich jetzt hier. Ich finde das spannend. Also, ja, Staatsexamen und vorher irgendwas, wo werde ich vielleicht noch angefragt für irgendeinen Dienst. Und dann die Frage, ja, was hat jetzt Vorrang? Ich meine nicht den Verstand ausschalten. Wir haben von Gott den Grips gekriegt, damit wir ihn benutzen. Ja, und ich kann auch vor Dingen weglaufen. Das hat mal ein Missionsleiter ganz deutlich darauf hingewiesen. Er sagt, es gibt zwei unterschiedliche Dinge. Wenn Gott mir eine Aufgabe gibt, wo ich wenig Raum zum Beispiel für die Familie habe, dann kümmert Gott sich auch um meine Familie. Aber er sagt, er hat auch viele Männer erlebt, die vor familiären Aufgaben weggelaufen sind, indem sie in der Gemeinde sich eingesetzt haben. Und er sagt, das bitte nicht. Das ist nicht gemeint. Ja, und man kann auch vom Lernen oder vor sonst was weglaufen, indem man jetzt was anderes macht. Aber wirklich zu fragen, Herr, was willst du? Was ist aus deiner Perspektive jetzt Priorität? Ja, und wie geht es weiter? Irgendwann hat man kleine Kinder, das ist dann die Situation, wie viel Zeit brauche ich für die Familie, wie viel Zeit brauche ich, setze ich in der Gemeinde ein. Und da ist das wieder, es ist nicht leicht. Und ich sage bitte nicht immer erst Gemeinde, dann Familie. Ich bin in so einem Haushalt aufgewachsen, wo das so war. Ja, also ob das immer gut war, können wir gerne nachher mal diskutieren. Hätte ich mich jetzt hier nicht unbedingt zu äußern. Aber die Frage zu stellen, Herr, was willst du? Was ist aus deiner Sicht jetzt dran? Trachte vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Was ist denn die Gerechtigkeit Gottes? Paulus sagt mal, oder Luther übersetzt mal Paulus an der Stelle die Gerechtigkeit Gottes als die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und die haben wir natürlich in Jesus. Ja, das ist nicht die Gerechtigkeit, die ich selber schaffen kann, sondern das ist die Gerechtigkeit, die ich in Jesus habe. Das gilt mich auch wieder, Jesus, meine Beziehung zu Jesus an die erste Stelle zu stellen. Trachte nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dieses alles hinzugefügt werden. Auch nach Luther wieder, so wird euch solches alles zufallen. So ein Zufall. Das heißt, eigentlich riskiere ich ja gar nichts. Die Frage, wie ich jetzt mit diesem Thema umgehe, ist die Frage nach meinem Vertrauen. Das ist ja die Sache. Gib was weg und vertraue darauf, dass es von Gott zurück ist. Und hier geht es jetzt gar nicht um Schachern oder so, Geschäfte machen, sondern hier geht es tatsächlich darum, wie äußert sich meine Liebe zu Jesus, meine Liebe zum Vater und wie äußert sich mein Vertrauen auf ihn? Habe ich das Vertrauen, dass er mich versorgt, wenn ich ihn tatsächlich an die erste Stelle setze? Und das hat ja Konsequenzen. Ein Freund aus früheren Zeiten, der hat an einer Stelle gearbeitet, wo er immer auch mit anderen zu tun hatte, mit anderen Firmen. Und wenn dann irgendein Fehler passiert war und er hat gemerkt, er war es, dann hat er das auch zugegeben. Sein Chef hat ihn dafür immer rund gemacht. Er sagt, das war immer die anderen, das waren nie wir, wenn da irgendwas falsch gelaufen ist. Er hat es trotzdem gemacht. Dann hatte die Firma wirtschaftlich Schwierigkeiten und die mussten mehr als die Hälfte der Leute entlassen. Er durfte bleiben, obwohl das sein Chef immer wieder geärgert hat. Ganz offensichtlich hat der Chef gemerkt, wenn der die Kunden nicht übers Ohr haut, dann macht das mit mir auch nicht. Aber es ist erstmal eine Vertrauenssache. Riskiere ich das, meinen Chef zu ärgern, indem ich ehrlich bleibe? Indem ich wahrhaftig bleibe? Ich sage, es gibt viele Situationen, wo das nicht leicht ist. Oder der Lehrling erzählt, haben sie früher Schluss gemacht auf der Baustelle und der Vorarbeiter sagt, man braucht der Chef aber nichts zu wissen. Sie kommen auf den Hof zurück, fragt der Chef ausgerechnet den gläubigen Lehrling, wann habt ihr den Schluss gemacht? Was sage ich? Er hat dann gesagt, frag den Vorarbeiter. Aber ja, was mache ich in bestimmten Situationen? Und vor allen Dingen, wenn das andere auch noch mit reinreitet und so weiter, wenn das nicht nur mich betrifft. Ehrt Gott mit eurem Besitz. Macht Gott die Ehre, gebt Gott die Ehre mit dem, was ihr habt. Und jetzt nehme ich doch mal alles mit rein. Meine Familie, meine Zeit, mein Geld, mein Auto, meine Fahrt für jemanden machen, ohne zu gucken, kriege ich auch Kilometergeld oder können die das auch bezahlen. Manchmal ist es sinnvoll, mal was zu sagen, weil es dann auch Leute geben kann, die das ausnutzen. Aber ich glaube, das spürt man. Braucht da jemand wirklich Hilfe oder will er mich jetzt nur ausnehmen? Und dann kann man auch weise damit umgehen. Das ist jetzt überhaupt nicht die Frage. Aber bin ich überhaupt bereit dazu? Oder ist das meins und erstmal ich? Ja, bei kleinen Kindern ist es ja so, wenn die was geschenkt kriegen, die müssen das erstmal für sich annehmen. Dann können sie es eventuell auch teilen. Ich habe mal so Babysitter gemacht oder also Kinderbetreuung beim Geburtstag. Und dann war einer, hatte sein großes Feuerwehrauto mitgebracht. Und wollten anderes Kind damit spielen, gleich Gas. Und dann habe ich also zu den Mädchen dann gesagt, warte, das Auto gehört ihm. Wenn du also damit spielen möchtest, musst du ihn fragen. In dem Moment schiebt er das Auto schon rüber. Ja, in dem Moment, wo er wusste, es ist meins, da konnte er auch großzügig sein. Vielleicht ist auch das eine Frage, wenn uns das so schwer fällt. Ja, wenn ich weiß, es ist meins und ich habe genug und es bleibt ja auch meins, vielleicht kann ich dann auch leichter großzügig sein. Auf jeden Fall zeigt sich, was im Herzen los ist an dem, was ich tue. Und wie ich mit meinem Besitz umgehe, zeigt, wie dankbar ich tatsächlich bin, zeigt, wie meine Liebesbeziehung zu Jesus aussieht und zeigt, wie viel Vertrauen ich habe, dass das, was hier schwarz auf weiß steht, gilt. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, dass er uns versorgt. Und ich denke, es ist gut, steht ja eventuell kurze Gebetszeit auf dem Programm. Vielleicht machen wir es aber mal so, dass wir eine Zeit der Stille haben, wo jeder für sich das mal überlegt. Am besten wäre natürlich noch ein Zettel rausholen und aufschreiben. Wir haben jetzt keine Zettel verteilt, aber wo jeder für sich mal überlegt, was für eine Sprache spricht mein Umgang mit meinem Besitz, mit dem, was mir gehört, im Blick auf meine Liebe zu Jesus, im Blick auf mein Vertrauen zu Jesus. Was kommt darüber? Und Frage 2, was würde ich denn ändern wollen? Oder was will ich, nicht was würde ich ändern wollen, was will ich daran ändern? Ab